Dome.
Show them that, yeah.
What?
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Das ist ein Podcast auf dasabenteuerleben.de.
Herzlich willkommen zum Abenteuer Rhetorik. Nach einem beeindruckenden Start der sechsten Staffel dieses Podcasts mit Thomas Skipworth widmen wir uns jetzt dem Schwerpunktthema dieser Staffel, der Rhetorik des Vertrauens. Rhetorik hat ja im Kern das Ziel des Überzeugens der anderen. Wir haben ein Ziel, für das wir andere begeistern wollen. Dabei ist es tatsächlich egal, ob wir einen Gebrauchtwagen verkaufen, unseren Nachbarn davon abhalten wollen, seinen Partygrill genau unter unser Schlafzimmerfenster zu stellen oder Wähler für eine Wahl begeistern wollen. Das alles sind Szenarien, bei denen wir andere bewegen wollen, etwas zu machen, was sie sonst so nicht gemacht hätten. Oft aber geht es nicht nur darum, andere ausdrücklich zu überzeugen. Schon mein Auftreten, meine Persönlichkeit, mein Ruf, die können dafür sorgen, dass meine Vorschläge angenommen werden, und zwar ohne, dass ich sie verteidigen musste. Wie finden Sie das? Siegen, ohne zu kämpfen. Der erste Platz bereits durch Anwesenheit allein. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der daran Gefallen findet. Das Erfolgsgeheimnis dahinter ist Vertrauen. Früher war Wissen Erfolgsfaktor Nummer 1. Wissen ist Macht, hieß es in der Neuzeit. Damals soll Familie Rothschild mit Brieftauben den Ausgang der Schlacht von Waterloo früher gewusst haben als alle anderen und durch Finanzspekulation in wenigen Tagen ein Vermögen gemacht haben. Wissen war ein Vermögen wert. Meine Schwiegermutter hat noch den gesammelten Brockhaus aus 1895, weil sowas hatte eine gebildete Familie einfach. Das war einmal. Wissen ist Macht, gilt nicht mehr. Heute gibt es Wissen bei Amazon um 9,90 Euro. Auf Wikipedia liegen 35 Millionen Artikel. Der Brockhaus meiner Schwiegermutter hat nicht mal 1% des Umfangs von Wikipedia. Die Frage ist schon lange nicht mehr, wer hat die Information oder wie kommen wir an die Information heran? Wir haben viel zu viel Information. Letztens lese ich auf Facebook, dass in Impfungen Formaldehyd drin ist. Da will ich gerade die Böden neu verlegen und meine Frau auf Formaldehyd freiem Kleber besteht, bin ich da sensibel und auch sogleich fassungslos. Was macht Formaldehyd in einer Impfung? Nach weniger als 5 Minuten Recherche stellt sich heraus, Formaldehyd ist ein normaler, natürlicher Abbaustoff, den jedes Säugetier beim Stoffwechsel produziert. In hohen Dosierungen ist es gefährlich. Doch in einer Birne ist bereits 12.000 Mal so viel Formaldehyd drin wie in einer Impfung. Sind Birnen nun giftig? Nein. Aber die Information wurde eben verzerrt dargestellt. Wahrscheinlich ist jeder Stoff gefährlich oder tödlich, wenn die Konzentration passt. Was ich mit dem Beispiel zeigen will, ist, wir haben unglaublich viel Information. Information wird verzerrt, getilgt, verallgemeinert, generalisiert. Information haben wir genug. Es geht aber nicht mehr darum, an die Informationen selbst zu kommen, sondern an deren echte Bedeutung. Die Frage ist, wessen Informationen trauen wir? Trauen wir dem Nachrichtensprecher, der vom Absturz eines Flugzeugs berichtet? Oder trauen wir dem Nachbarn, der aus todsicherer Quelle weiß, dass es sich tatsächlich um ein Komplott mehrerer Geheimdienste gehandelt hat? Vertrauen hat den Erfolgsfaktor Information abgelöst. Wenn wir jemandem vertrauen, ist vieles möglich. Wir geben den Menschen Informationen, wir handeln basierend auf seinen Informationen und treffen oft weitreichende Entscheidungen, nur auf Basis eines Gesprächs. Wenn das Vertrauen eines Menschen missbraucht wurde, wundert sich dieser oft, wie offensichtlich dieser Vertrauensmissbrauch für andere war, während man selbst blind ins Verderben lief. Das liegt am Vertrauen. Es gibt uns einen Filter, der viel ermöglicht, aber auch eine große Schwäche verursacht. Aber was ist die Alternative? Misstrauen? Was ist, wenn wir jemanden misstrauen? Dann vermuten wir hinter jeder Frage eine böse Absicht, hinter jedem Hinweis eine List und hinter jeder guten Tat eine hinterhältige Doppelbödigkeit. Wir Menschen sind simpel gestrickt. Misstrauen wir jemanden, so kommt er in die Schublade schlechter Mensch. Und sofort wird alles, was dieser Mensch macht, als böse angesehen. Politiker kennen das. Ihre Anhänger geben ihre Worte unkritisch weiter. Kritiker dagegen zerlegen bereits einen guten Morgen in der Luft. Das durfte gerade die deutsche Politik erleben, die in der Abhöraffäre nicht gerade eine gute Figur macht. Bei einer Pressekonferenz wurde die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung mit Fragen bedrängt, ob die Kanzlerin denn für den Skandal hauptverantwortlich sei. Das konnte die Sprecherin natürlich nicht bestätigen. Man kann nicht sagen, ja, die Kanzlerin ist für den Abhörskandal verantwortlich. Die Frau wäre sofort gefeuert. Der Journalist hakte nach. Was denn die Kanzlerin nun konkret mache? Auch darauf kann die Sprecherin nichts sagen. Sie sagte nur, sie tut das Ihrige, damit der Sachverhalt weiter aufgeklärt werde. Dafür wird Merklitz attackiert, für das Ihrige, für diese platte Aussage. Aber es ist eigentlich ziemlich egal, was die Sprecherin gesagt hätte. Wenn Misstrauen regiert, wird sowieso alles kritisiert. Wenn im Geschäftsleben Misstrauen herrscht, muss man Absicherungen vornehmen. Wenn man zum Beispiel ein Grundstück kauft, da geht es um viel Geld. Das drückt man nicht einfach dem Verkäufer die Hand in der Hoffnung, dieser werde schon alles ordentlich durchführen. Da werden dann eben Absicherungen vorgenommen. Man geht zum Notar, eröffnet ein Treuhänderkonto und wickelt die Sache Schritt für Schritt ab. Der ganze Prozess kostet oft mit allen Gebühren, Zinsentgang, Zeitaufwand für die Vertragsrichtung und dessen Kontrolle und so weiter. 1, aber nicht selten auch 2% des Kaufpreises. Klingt nach wenig, ist aber immer ein guter vierstelliger Betrag. Misstrauen kostet Geld. Gleiches gilt in Unternehmen. Dort kann ich versuchen, alles Mögliche zu kontrollieren. Wir hatten ja schon Kameras in den Umkleidekabinen, die mitgelesenen E-Mails und mehr. Auch hier gilt, Kontrolle ist teuer. Und irgendwann übersteigen die Kontrollkosten den vermuteten Schaden. Wie schon gesagt, Misstrauen ist teuer. Der Auftrag ist daher klar. Wie fördern wir Vertrauen? Was kann ich machen, damit die anderen mir vertrauen? Und wie kann ich mein Verhalten so anpassen, dass für die anderen die Zusammenarbeit einfach, günstig und unkompliziert ist? Und darum dreht es sich in der Staffel 6 des Podcasts das Abenteuer Rhetorik. Heute mit einem Impuls und in 2 bis 3 Wochen haben wir 2 Experten im Studio zur Frage Rhetorik des Vertrauens. Später widmen wir uns vertrauensbildenden Mustern der Rhetorik. Kleine Kniffe, die viel bewirken. Zum Start überlegen Sie doch einmal selbst. Was macht jemand, dem Sie vertrauen? Woran erkennen Sie Vertrauenswürdigkeit? Wie ändert sich das vom Moment des ersten Eindrucks hin zu einer längeren Bekanntschaft? Da gibt es natürlich einmal Dinge wie, naja, er macht, was er sagt. Oder ich kann mich auf ihn verlassen. Oder er ist zuverlässig. Das sind aber alles schon wieder Zuschreibungen. Daher gibt es eine wichtige weitere Frage. Angenommen, Sie finden die Zuverlässigkeit einer Person wichtig. Wann ist denn jemand zuverlässig? Wenn er pünktlich ist? Wenn er seine Rechnungen am Tag genau bezahlt? Wenn er zurückruft, wenn man ihn nicht erreicht? Wir reden hier von einer wichtigen Unterscheidung. Eine Unterscheidung, die ein Erfolgsprinzip ist. Nämlich hier unterscheiden wir zwischen Werten und Erfüllungsbedingungen. Der Wert ist zum Beispiel zuverlässig. Und erfüllt ist dieser Wert, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Das mag jetzt ein bisschen nach Haarspalterei klingen, aber nehmen wir ein paar Beispiele. Wenn jemand professionell sein soll, ist es dann von seiner Kleidung, seiner Frisur oder seiner Pünktlichkeit abhängig? Oder eher von seinem Auftreten beim Kunden, dass er Visitenkarten bei sich hat oder dass seine E-Mails keine Rechtschreibfehler enthalten? Was macht ihn oder sie professionell? Ist klar, dass wenn sie unter professionell die Mails und der neue Mitarbeiter die Kleidung versteht, sie geradewegs auf einen Konflikt zusteuern? Die Welt ist voll mit diesen kleinen Reibungen, die in Summe ein Vermögen vernichten. Betrachten wir einen anderen Aspekt des Vertrauens, die Verständlichkeit. Früher galt, wenn ich dich nicht verstehe, musst du ein Experte sein. Auch das gilt heute nicht mehr. Meine Frau und ich, wir verkaufen unser Haus. Der Makler schickt mir seinen Vertretungsvertrag. Der Text darin ist schlicht unverständlich. Eine der Klauseln ist kaum lesbar und über 130 Worte lang. Für Otto Normalverbraucher ein völlig undurchblickbares Konstrukt und auch für mich, der sich viel mit Worten und Text auseinandersetzt, war nicht klar, was diese Klausel eigentlich besagen soll. Was ist das Ergebnis? Einen Vertrag, den ich nicht verstehe? Na, den unterschreibe ich doch nicht. Also muss der Makler nochmal zum Gespräch kommen. Und es gibt einen Zusatz zum Vertrag. Das heißt für ihn, er hat einige Stunden mehr Aufwand. Und dann hat er einen laienhaft geschriebenen Zusatz zum Vertrag und dadurch einen schlechteren Rechtsstatus. Für den Fall, dass wir uns wirklich vor Gericht streiten müssen, ein Ärgernis. Alles in allem, er hat mehr Aufwand, höhere Kosten. Und warum? Weil sein Vertrag nicht verständlich war. Mein Tipp ist, gehen Sie doch mal durch Ihre Unterlagen durch und schauen Sie mal, ob ein völlig branchenfremder das, was Sie da eigentlich schreiben oder was Ihre Firma da schreibt oder als AGBs herausgibt, auch verstehen kann. Wenn die Menschen es nicht verstehen, ist das ein Grund, warum Angebote mehr Rückfragen bekommen und warum der Aufwand im Verkauf und im Überzeugen auf einmal steigt. Verständlichkeit ist ein wichtiger Faktor im Vertrauen. Verstehe ich dich nicht, vertraue ich auch nicht. Und dann gibt es noch mein Lieblingsthema, die Körpersprache. Nein, ich bin kein Körpersprache-Experte. Will ich auch nicht sein. Meine Trainingsfirma heißt Methode.at, weil wir exakte, nachvollziehbare Methoden trainieren. Die Wirkung von Körpersprache ist wissenschaftlich nicht belegbar. Die Studien gehen in alle Richtungen. Aber ein paar Anhaltspunkte gibt's schon. Wenn Menschen lügen oder sie im Thema unsicher sind, kommen sie unter Stress. Nur die besten Lügner gehen locker mit der Unwahrheit um. Das Ergebnis ist zum Beispiel ein Unterbrechen des Blickkontakts, Reden ohne Pause und viel Unruhe im Körper. Das Dumme ist, jede Form von Stress wirkt so. Sprich, so wie Sie eine stressige Situation im Meeting haben, besteht die Gefahr, dass Sie diese und mehr Anzeichen aussenden. Dagegen gibt es Strategien. Einige davon kennen Sie schon. Die werden wir in einer eigenen Podcast-Folge beleuchten. Und dann kann man Vertrauen auch noch fördern, indem man Marken gezielt einsetzt. Nein, ich bitte Sie nicht, beim Meeting schnell mal die BMW-Schlüssel auf den Tisch zu werfen oder nur mehr in Ferrari-Klamotten aufzutreten. Doch die Studienlage hier ist völlig klar. Wer sich mit Marken umgibt und wer Markenkleidung trägt, hat eine höhere Glaubwürdigkeit, als wenn man das nicht macht. Auch dazu machen wir eine eigene Folge in dieser Staffel. Und damit haben wir schon einmal einen guten Überblick und auch Ausblick. In gut 2 bis 3 Wochen gehen wir mit dem Gespräch mit Johannes Misseton, Experte für wertebasiertes Management, und Michael Jagerhofer, Buchautor zum Thema Sympathie, ins Studio. Und wenn Sie noch Zeit haben, schauen Sie doch in meinen 2. Podcast vorbei. Im Abenteuer Erfolg widmen wir uns alle 14 Tage um einen Aspekt rund um Erfolg. Die Folgen dauern dort meist 5 bis 7 Minuten und sollen ein Denkanstoß sein. Und damit wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und alles Gute. Ihr Stefan Lössler.
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Weitere Infos finden Sie auf dasabenteuerleben.de und auf methode.at.